schwarzen von einem weißen Faden hätte unterscheiden können. Zwei Tage verbrachte seine Witwe an seinem Totenbett, in Gebeten und Zwiegesprächen, gelegentlich gestört von jenen, die ihm die letzte Ehre zu erweisen wünschten. Am dritten Tag weckte sie die Hausgehilfin früher als gewöhnlich. Die Hausgehilfin warf sich einen Schal über das Schlafgewand. Sie tappte durch die wollene Nacht zum Schuppen, in dem der Gärtner schlief. Er erwiderte ihr Rufen erst, als sie mit einer Schaufel gegen seine Tür hieb. »Anna«, rief er, »ist wieder etwas Schlimmes passiert?« »Die Herrin braucht dich«, antwortete sie und fügte hinzu, »sofort.« »Hast du Brennholz gesammelt, Massimo?« »Ja, Signora, letzte Woche, als es kalt wurde. Wir haben genug.« »Ich möchte, dass du ein Feuer machst.« »Ja, Signora, im Garten. Nicht zu nahe am Haus, aber auch nicht zu weit unten.« Er errichtete einen kleinen Scheiterhaufen, wie im Dorf zur Sonnenwende. Die Anstrengung erwärmte ihn ein wenig. Seiner Füße wegen, die Zehen nass vom Tau, freute er sich auf das Feuer. Anna kam hinaus mit einem Becher in der Hand, ihre Haare verquer wie die Zweige des Reisigs. Er roch den Kaffee, als er ihr den Becher abnahm. »Wird es brennen, solange es nicht regnet?« Er beugte sich über den Becher, als versuche er in der Flüssigkeit etwas zu erkennen. Er schlürfte. »Soll ich es anzünden?« »Nein, wer weiß, was sie will.« »Warte lieber.« Die Bucht lichtete sich. Ein Dreimaster holte die Segel ein. Triest erwachte zu Einspännern und Lastträgern. Die Herrin schritt über den Rasen in einem ihrer schweren, weiten Kleider. »Zünde es an!« Er gehorchte. »Brenne, brenne, Sonnenbraut! Leuchte, leuchte, Mondgemahl!« flüsterte er den ersten Flammen zu. Das Lied seines Vaters zur Sonnenwende. Die Herrin trat an ihn heran. Es fiel ihm schwer, nicht zurückzuweichen. Sie hielt ihm ein Buch entgegen. »Wirf es hinein!« Fast hätte sie ihn berührt. Etwas Hilfloses verbarg sich in ihrem Befehl. Sie selbst würde das Buch nicht in das Feuer werfen. Er befingerte den Deckel, die Flecken, die Naht, wich ein wenig von den Flammen zurück, strich über das Leder auf der Suche nach einer Erinnerung, bis ihm einfiel, wonach es sich anfühlte, nach der Narbe auf dem Rücken seines Erstgeborenen. Nein, das Feuer hetzte in alle Richtungen. Nehmen Sie jemand anderen, ich kann es nicht. Du wirst es tun, sofort. Das Feuer hatte sich aufgerichtet. Er wusste nicht, was er ihr entgegnen sollte. Annas Stimme züngelte in sein Ohr. »Das geht uns nichts an. Wenn sie jetzt weggeht, das Empfehlungsschreiben, die Abschiedsgeschenke, was liegt dir an diesem Buch? Gib's mir, was ist schon dran?« Er sah es nicht fliegen. Er hörte nur ein Krachen, Glut, Flammen, die zusammenzuckten. Und als er das Buch im Feuer sah, krümmte sich der Einband wie ein verwachsener Zehennagel. Die Hausgehilfin hockte sich hin, auf ihrem nackten Knie ein rußiges Muttermal. Das Kamelleder brennt, eine Grimasse knackt, Seitenzahlen brennen, Pavianlaute glühen, Marathi, Gujarati, Sindhi verdampfen, hinterlassen krakelige Buchstaben, die als Funken aufflattern, bevor sie als Kohlenstaub hinabsinken. Er, Massimo Gotti, ein Gärtner aus dem Karst nahe Triest, erkennt im Feuer den verstorbenen Signore Burton, in jungen Jahren, in altmodischer Kluft. Massimo streckt seinen Arm aus, versenkt sich die Haare auf seinem Handrücken, die Seiten brennen, die Zettel, die Fäden, die Lesezeichen und das Haar, ihr seidenes, schwarzes Haar, langes, schwarzes Haar, das vom vorderen Ende eines Schraggens herabhängt, im Klagewind treibt. Nur eine Flammenwand entfernt liegt eine Tote. Ihre Haut löst sich ab, ihr Schädel platzt, sie beginnt zu schrumpfen, bis von ihr übrig ist, was weniger wiegt als ihre schönen, langen, schwarzen Haare. Der junge Offizier weiß nicht, wie sie heißt, wer sie ist, er kann den Geruch nicht mehr ertragen. Richard Francis Burton schreitet eilig davon. »Stell dir vor«, formulierte er in Gedanken seinen ersten Brief über das Neuland, »nach 4 Monaten auf hoher See kommst du endlich an und am Strand, die Scheiter auf dem Sand gehäuft, verbrennen sie ihre Leichen. Mitten in diesem stinkigen, dreckigen Loch namens Bombay.« Schönen guten Abend. Ich würde Sie gerne angucken, aber das ist irgendwie aufgrund meiner Nackenphysiognomie nicht so möglich. Das war der Beginn von dem Roman Der Weltensammler. Sozusagen als Vorhang auf. Und jetzt würde ich drei Textstellen lesen aus dem Buch Nomade auf vier Kontinenten. Ein Buch, das beschreibt, was Richard Burton erlebt hat, in Ausschnitten aus seinen 60 Werken, und was beschreibt, was ich bei den Recherchearbeiten zu diesem Roman auf seinen Fußspuren erlebt habe. Im Sommer, wenn in den Niederungen selbst die Gedanken verglühten, zog die britische Kolonialverwaltung, angeführt von dem Vizekönig von Indien, Herrscher über Millionen, ins Gebirge. Genauer gesagt, in das 2000 Meter hochgelegene Städtchen Shimla. Ein Tross von Beamten und Wasserträgern, Barbieren und Spionen, Polizisten und Witwen, Soldaten und Parasiten schleppte sich auf dem Rücken ächzender Lasttiere über die ersten Kämme des Himalaya. Einmal angekommen, mussten sich Herren und Diener in die behelfsmäßigen Büros und Unterkünfte zwängen, die allesamt Schlagseite hatten. Sie standen sich immer wieder im Weg. Das Trappeln der Affenfüße auf den Dächern gab ihnen keine Ruhe, aber solche Unannehmlichkeiten waren ein geringer Preis für die erfrischende Kühle, die sie durchatmen und nachdenken ließ. Denn die Damen und Herren des Raj ließen es sich ansonsten gut gehen. Auf dem schmalen Bergkamm der einzig ebenen Fläche der Stadt führte eine lange Promenade, der Mall, wie sie voll satter Selbstverständlichkeit hieß, von der Residenz des Vizekönigs bis zu der alles überragenden Kathedrale. Hier konnten die Blicke zwischen den Gipfeln des Hauptmassivs und dem Stadttheater flanieren. Am Scando Point verführten die dünne Luft und die Flüchtigkeit des Aufenthalts zu gewagten Flirts. Im Theater wurden alle 21 Operetten von Gilbert und Sullivan in ordentlichem Turnus aufgeführt. Die imperialen Menschengötter residierten auf dem Kamm. Die einheimischen Zuträger klammerten sich an die Steilhänge. Je weiter man hinabrutschte, desto ärmlicher wurde es. Macht nahm mit der Höhe ab. Auf Damal gaben sich die Geschäfte feine Mühe, die Illusion einer englischen Kleinstadt einzurichten. Die Waren präsentierten sich hinter Vitrinen. Im Inneren wurden die Kunden von Tresen und Regalen empfangen, von Dosen und Schachteln und von Krämern aus Surrey oder Essex, vielleicht sogar aus Northumberland. Weiter bergab hingegen, auf dem übervölkerten Bazar, ging die Straße unmittelbar in die Dukans über, jene rauchbefleckten Höhlen, vor denen die Händler aus Jutesäcken schöpften, mit klobigen Gewichten abmaßen und ihre Kunden mit achtsamen Blicken abschätzten. Shimla hat sich seitdem wenig verändert. Heute sitzen die Ministerialbeamten des Bundesstaates Himachal Pradesh in den ehemaligen Kolonialbauten. Die Hierarchie am Hang hat sich erhalten. Im Winter ist die Diskrepanz zwischen oben und unten besonders augenfällig. Die abschüssigen Gassen ähneln Rodelbahnen und der Aufstieg von der Bahnstation zum Hotel kommt einer alpinen Herausforderung gleich. Kurz vor der Kathedrale spaltet sich die schneebedeckte Promenade, wie anno dazumal, in Aussicht und windgeschützte Gasse, letztere zur kalten Jahreszeit so willkommen wie eine dampfende Tasse Tee oder eine gefütterte Jacke. In dieser Gasse reihen sich viele kleine, geduckte Geschäfte aneinander, darunter ein Laden, der von einem breiten, hölzernen Schild herab Bücher anpreist. In Shimla gibt es keine Buchhandlung, aber mehrere Antiquariate, so auch dieses, das laut eines handschriftlichen, schief aufgeklebten Zettels an der Außentür jeden Abend von 6 bis 10 geöffnet hat. Ich nahm die Öffnungszeit zu genau und musste eine halbe Stunde frierend warten, bis die Tür endlich aufgeschlossen und ich von einem Mann hineingebeten wurde, der sich mit traurigem Gesichtsausdruck bei mir entschuldigte. Es habe einen Streit in der Nachbarschaft gegeben. In dem noch ungewärmten, schummrigen Geschäft zogen sich zwei enge Schluchten durch die Bücherberge, so eng, dass ich seitlich voranschreiten musste, um nicht gegen einige sperrige Bände zu stoßen. Der Mann, er trug eine Strickjacke, die zuzuknüpfen gewiss Geduld abverlangte, stellte sich als Eigentümer vor. Zunächst ließ er mich mit meiner Neugier allein. Nach einigen Minuten waren meine Finger schwarz vom Staub und mein Gesicht juckte an mehreren Stellen. Aber ich ignorierte die Irritation, so erregt war ich über die Auswahl. In diesem Antiquariat ließen sich Raritäten finden, die manch einer ein Leben lang sucht.